Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Brigitte Beetz am Mikrofon. Herzlich willkommen. Die dpa wird 75 Jahre alt und wir schauen uns an, wie Deutschlands große Nachrichtenagentur so tickt. Wessen Posts im Netz gelöscht werden und das warum nicht einsieht, der kann sich nun an eine Schlichtungsstelle wenden, die wir heute vorstellen. Und wir blicken nach Afghanistan, wo 3 Jahre nach der Machtübernahme der Taliban die Lage nicht nur für Medienschaffende immer schwieriger wird. Doch zunächst zur Situation um das rechtsextreme Magazin Kompakt, das im Juli von Bundesinnenministerin Faeser verboten wurde. Im Eilverfahren wurde das Verbot gestern teilweise vom Bundesverwaltungsgericht Leipzig ausgesetzt. Wir haben berichtet. Reaktionen hat heute Gudula Geuter zusammengetragen.
Es war eine vorläufige Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, nach der das Kompakt-Magazin wieder erscheinen darf. Gleichwohl, die Kritik an Bundesinnenministerin Nancy Faeser ist harsch. Die SPD-Politikerin hatte die GmbH, die Trägerin unter anderem des Magazins ist, im Juli nach Vereinsrecht verbieten lassen. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsbundestagsfraktion Thorsten Frey sagte dazu in der ARD:
Die Bundesinnenministerin hat dieses Verbot verfügt und deswegen trägt sie natürlich auch die politische Verantwortung für ein mögliches Scheitern.
Gestern schon hatten Vertreter der AfD Faesers Rücktritt gefordert. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki, FDP, hatte die Innenministerin hart kritisiert. Im Spiegel legte er nach, sie habe sich vor den 3 ostdeutschen Landtagswahlen als beste Wahlkämpferin der AfD inszeniert. Ähnlich die Wertung des FDP-Fraktionsvize Konstantin Kuhle gegenüber dem Blatt. Das Kompaktnetzwerk könne sich nun als Opfer darstellen. Angesichts von dessen Bedeutung für die rechtsextreme Szene sei mehr Sorgfalt geboten. Der stellvertretende BSW-Bundesvorsitzende Sherwin Hakschino befand in der Welt, Extremismus bekämpfe man nicht mit Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit, sondern mit einer an den Interessen der Menschen orientierten Politik. Faeser selbst gab sich am Vormittag entschlossen.
Wir werden unsere Rechtsauffassung im Hauptsacheverfahren weiter genauso klar umfassend vertreten. Und wir werden auch weiterhin Verfassungsfeinden sehr entschieden entgegentreten, nämlich denjenigen, die aggressiv gegen Jüdinnen und Juden, gegen Menschen mit Migrationsgeschichte und gegen unsere parlamentarische Demokratie agieren.
Das Bundesverwaltungsgericht hatte gestern einen Beschluss veröffentlicht, wonach sich noch nicht sagen lässt, wie die Hauptsache ausgehen wird. Mit Blick auf die Pressefreiheit fiel die Abwägung zugunsten des Magazins und Online-Auftritts aus, die mindestens bis zu dieser Entscheidung wieder erscheinen dürfen. Zwar belegen auch nach Ansicht der Richter zahlreiche Magazinbeiträge die verfassungsfeindliche Grundhaltung der Kompakt GmbH, aber bei weitem nicht alle. Offen ist deshalb, ob unter anderem das, was mit der Menschenwürde unvereinbar ist, die Zeitschrift prägt. Und ob nicht mildere Mittel wie Schwärzungen bei konkreten Artikeln oder Veranstaltungsverbote ausgereicht hätten. Hierauf unter anderem bezieht sich die Kritik des Deutschen Journalistenverbandes, dessen Bundesvorsitzender Mika Beuster betonte am Morgen im Deutschlandfunk:
Lange Jahre hat man zugeschaut und nichts gemacht und dann zückt man auf einmal das schärfste Schwert, ohne für irgendwas anderes zu tun. Und genau daran scheitert es eben nicht daran, dass man weiß, dass das ein gesichert rechtsextremes Magazin ist.
In einer Pressekonferenz zeigte sich Jürgen Elsässer, der Geschäftsführer der GmbH und Chefredakteur, hochzufrieden.
Für uns als Magazin bringt dieser unerwartete Erfolg eine große Verantwortung und eine große Chance. Vor Faesers Attacke haben uns vielleicht 2 Millionen Deutsche gekannt. Jetzt dürften es 60 Millionen sein. Entsprechend steigt auch unsere publizistische Schlagkraft.
In einem Punkt hatte das Bundesverwaltungsgericht zugunsten des Innenministeriums entschieden. Das darf nun noch eine Woche lang sichern, also kopieren, was die Polizei im Juli beschlagnahmt hatte. Darunter ist, so Elsässer, auch die Abonnentenkartei. Die schon vor dem Verbot gedruckten August-Magazine würden nun soweit möglich ausgeliefert.
Und das berichtete uns Gudula Geuter. Seit 1949 prägt die Deutsche Presseagentur die Berichterstattung in Deutschland mit. Allein schon, weil sie die größte der deutschen Nachrichtenagenturen ist und auch wegen der Besonderheit ihrer Struktur. Sie ist quasi das Gemeinschaftsunternehmen der deutschen Medien. Was das genau heißt, das habe ich einen der beiden Geschäftsführer gefragt, nämlich Peter Kropsch.
Gemeinschaftsunternehmen der deutschen Medien. Wir gehören den deutschen Medien. Wir sind eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, eine GmbH, und an uns beteiligt sind über 170 deutsche Medienunternehmen, vor allem Tageszeitungsverlage, aber auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk oder Radiounternehmen.
Ihr Claim ist den Fakten verpflichtet. Das ist ja im Grunde eine Binsenweisheit, aber heute ist es ja möglicherweise sogar schwieriger geworden als früher, Fakt und Fake auseinanderzuhalten. Wie verifiziert die dpa? Denn sie geben ja oft auch den Takt der Berichterstattung vor, sind also besonders wichtig.
Als Nachrichtenagentur haben wir da eine besondere Verantwortung, weil wir beliefern eben alle Medien. Das heißt, wenn es bei uns mal nicht stimmen sollte, dann multipliziert sich der Fehler. Deswegen ist dieses den Fakten verpflichtet und Prüfung und Überprüfung zu haben für uns so wahnsinnig wichtig. Ja, und Sie sagen schon, Desinformation ist ein großes gesellschaftliches Problem. Wir haben dazu vor einigen Jahren eine eigene Faktencheck-Redaktion gegründet. Und das ist auch die am schnellsten wachsende redaktionelle Einheit, die wir in den letzten Jahren hatten. Weil zum Beispiel ein großes Thema ist die Überprüfung von Fotos. Ja, wenn irgendeine Ereignislage ist, dann gibt es plötzlich ein Foto. Aber zunächst kann man ja mal gar nicht sagen, kommt dieses Foto eigentlich, bildet das das Ereignis ab oder ist das oder hat es das schon mal gegeben? Da gibt es so Tools wie die Foto-Rückwärtsrecherche, wo man schauen kann, ob dieses Foto vielleicht vorher schon mal gelaufen ist. Aber da gibt es auch Methoden, dass unsere Leute dann teilweise auch den Schattenwurf auf Fotos überprüfen, weil der ja Aussagen zulässt, ob das überhaupt zu dieser Zeit an diesem Ort gewesen sein kann.
Zu Ihren Gesellschaftern gehören, Sie haben es vorhin erzählt, die meisten Zeitungshäuser. Denen geht es ja schon seit Jahren finanziell nicht mehr so gut. Inwiefern wirkt sich das auf Ihr Unternehmen aus?
Ich glaube, man kann das nicht so auf das Finanzielle beschränken. Das, was bei unseren Kunden passiert, würden wir zusammenfassen unter einem Trend, das ist die digitale Transformation. Das heißt, die klassischen Geschäfte, also die printgebundenen Publikationen, die werden weniger. Auf der anderen Seite bewegt sich die Dienstleistung in die digitale Welt. Dort hat man es mit anderen Wettbewerbern zu tun und dort hat man vor allem auch mit anderen Nutzungsformen zu tun. Das heißt, und diese Transformation findet in allen Häusern statt, in manchen schneller, in manchen langsamer. Und die besondere Herausforderung der dpa ist, dass wir alle unsere Kunden, alle unsere Eigentümer natürlich in dieser digitalen Transformation unterstützen, bestmöglich, um diese Transformation auch entsprechend zu erleichtern.
Das heißt, Sie stellen nicht nur Informationen zur Verfügung, sondern auch digitale Tools zum Beispiel?
Wenn wir heute an Informationsdienste denken, hat jedes Produkt eine eminente technologische Seite. Alleine, wenn wir uns ansehen, wie Kunden an unsere Information rankommen. Früher ist es einfach ausgeschickt worden und dann ist das irgendwie angekommen. Heute sprechen wir mittlerweile von Bereitstellung und man kann aus ein und demselben Informationsprodukt mit all den technischen Komponenten, die da mitgegeben werden, kann der Kunde sehr einfach seine eigene Ausformung draus machen. Das heißt, es ist wesentlich flexibler geworden. Das hat einen Einfluss auf das, was wir auf der technischen Seite brauchen, aber so auch wie wir heute unsere Dienste produzieren.
Können Sie ein Beispiel nennen?
Naja, ich kann heute, wir haben seit einigen Wochen, seit Jahresmitte arbeiten wir, wir haben dieses Projekt genannt, der integrierte Basisdienst. Wenn ich mir heute eine Meldung anschaue, dann ist das nicht mehr ein integriertes Paket, sondern ich kann mir dort rausnehmen, die Headline, den ersten Absatz, der vielleicht für Social gut ist, die Zwischenüberschriften, das kann ich alles einzeln ansteuern, auch die Bilder, auch die Grafiken, die drinnen sind. Und durch diese Art und Weise des Produzierens können wir unseren Kunden ein Angebot bieten, aus denen der Kunde dann sein individuelles, maßgeschneidertes Produkt rausnehmen kann.
Ein besonderes Problem ist ja auch der sogenannte Generationenabriss. Das heißt, junge Menschen nutzen Medien anders, wenn sie überhaupt noch klassische Medien nutzen. Hat die DPA da auch was im Portfolio, das sich genau darauf bezieht?
Eines unserer spannendsten Projekte heißt Use the News. Use the News ist eine Initiative. Die DPA ist wie in so vielen Fällen eine Plattform und organisiert diese Initiative, aber an dieser Initiative nehmen etwa 40 Medienhäuser und Stiftungen und verschiedene andere Organisationen teil. Und wir sind dort auf der Suche nach Nachrichtenformaten, wo junge Leute sagen, ja, das nützt mir etwas konkret für mein Leben. Weil das ist ja oftmals die Grund der Entkoppelung, dass junge Leute manchmal mit klassischen Medienformaten keine Verbindung mehr herstellen, wo sie sagen, okay, das nützt mir jetzt wirklich für mein Leben. Und bei Use the News befassen wir uns genau mit diesem Thema. Wir haben Studien dazu gemacht, wie junge Leute Informationen rezipieren. Und wenn ich von jungen Leuten spreche, dann rede ich da in einer Größenordnung von, ich sag mal, 14 bis 24 Jahre in etwa. Das heißt, da haben wir sehr gute Erkenntnisse gefunden. Wir haben dann in dieser Plattform Versuche gemacht, dort Formate herzustellen. Das Jahr 2024 haben wir unter den Titel gestellt, das Jahr der Nachricht. Das ist nicht nur die DPA 75 Jahre alt geworden, sondern auch das Grundgesetz. Das ist so im Artikel 5 so grundlegend für das Thema Pressefreiheit. Meinungsfreiheit ist, feiert auch 75. Geburtstag, also Jahr der Nachricht. Und zum Beispiel in diesem Jahr der Nachricht haben wir einen Social News Desk ins Leben gerufen, zusammen auch mit all den Partnern, die dort teilnehmen, wo eine Redaktion aus jungen Leuten genau solche Nachrichten macht, wo die Zielgruppe dann sagt, ja, das nützt mir jetzt wirklich für mein Leben. Und der dritte Schritt ist, wir gehen mit diesen Erkenntnissen auch in die Schulen, um dort Medienkompetenz zu steigern.
Sagte Peter Kropsch, er ist Geschäftsführer der DPA, also der Deutschen Presseagentur, die es seit 75 Jahren gibt. Die Bundesnetzagentur hat eine Schlichtungsstelle für Nutzer von TikTok, Instagram und anderen sozialen Medien eingerichtet bzw. beauftragt. Dort können sich User gegen Entscheidungen der Plattformen wehren, etwa wenn der Account gesperrt wurde oder ein Post gelöscht. Zu erreichen ist die Stelle unter www.user-rights.org, allerdings eine wenig eingängige Adresse. Mitgründer und Geschäftsführer von User Rights ist Raphael Kner. Ich habe ihn vor unserer Sendung gefragt, wie diese Schlichtungsstelle denn arbeitet.
Also wir führen die Verfahren ausschließlich elektronisch. Das heißt, Sie gehen auf unsere Homepage und finden dann ein Formular, können das ausfüllen, können da die notwendigen Dokumente hochladen und die Daten bereitstellen und wir machen dann alles Weitere. Also wir fordern dann typischerweise die Online-Plattform, in unserem Falle die Social-Media-Plattform dazu auf, uns die notwendigen Daten bereitzustellen und letztlich eine Stellungnahme zu diesem Verfahren abzugeben.
Das heißt, es gibt erstmal nur eine Stellungnahme. Haben Sie denn Sanktionsmöglichkeiten?
Sanktionsmöglichkeiten nicht. Also wir sind kein Gericht, wir sind letztlich eine Schlichtungsstelle und wir versuchen immer, die Streitigkeiten zwischen den Parteien zu schlichten. Im Ergebnis ist die Entscheidung nicht bindend, dennoch hat sie Wirkungen. Also der Antragsteller weiß typischerweise danach sehr genau, welche Rechte er hat und was er machen kann. Und gleichzeitig werden diese Daten, die wir produzieren, werden großflächig ausgewertet und dienen einmal der Bundesnetzagentur und dann der Europäischen Kommission dazu, eine vergleichbare Analyse über alle Social-Media-Plattformen zu nehmen und letztlich über diese Analyse auch Einfluss auf die Praktiken der Social-Media-Plattformen zu nehmen.
Das heißt jetzt, wenn ich sage, also ein Post wurde von mir zum Beispiel gelöscht auf X, dann gebe ich Ihnen quasi den Vorgang zur Kenntnis und Sie versuchen, eine Stellungnahme zu bekommen und dann bekomme ich wieder diese Stellungnahme, nur mal ganz praktisch gefragt.
Also ganz typischerweise kriegen Sie eine E-Mail über die Maßnahme von der Plattform, in diesem Falle X. Und viel mehr brauchen wir nicht. Sie machen dann ein Bildschirmfoto dieser E-Mail, laden die bei uns hoch und wir machen alles weitere. Warum wir letztlich zu diesen Stellungnahmen auffordern, ist ein rechtliches Prinzip, dass wir eben rechtliches Gehör erteilen und typischerweise abfragen, warum die Maßnahme ergangen ist und ob eine Begründung dahingehend erfolgt ist. Die übermitteln wir an den Antragsteller, der darf dann seinerseits nochmal dazu Stellung nehmen und dann treten wir in die Entscheidung ein.
Was sagen Sie zu dem Vorwurf, den ich im Netz unter anderem gelesen habe, da werde wieder nur ein zahnloses Bürokratiemonster geschaffen, was dem einzelnen Nutzer dann gar nicht so viel bringt?
Die Idee der Europäischen Kommission ist, dass es jetzt eine zwischengelagerte Stelle gibt, weil das Instrument mit Zähnen, eben die Gerichte, typischerweise nicht angerufen werden für Fälle auf Social Media. Und wir jetzt die Zwischeninstanz sind, die über die Rechte aufklären, über die rechtlichen Möglichkeiten, also auf die rechtlichen Möglichkeiten hinweisen. Also unsere Entscheidungen dienen dazu, dass die Plattformen ihrerseits verglichen werden können und dass die Europäische Kommission die Möglichkeit hat, zu erkennen, was im Rahmen der Content Moderation, also der Inhaltsmoderation auf den Plattformen passiert. Und würde da jetzt beispielsweise festgestellt werden, dass eine Plattform nichts gegen Antisemitismus macht, dann hat die Kommission eben über diese Auswertungen und die Zahlen die Möglichkeit, Einfluss auf die Plattformen zu nehmen.
Raphael Knirr war das, der Geschäftsführer von user-rights.org, und unter dieser Adresse finden Sie auch die Schlichtungsstelle im Netz. War zu erwarten. 3 Jahre nach der Machtübernahme der Taliban hat sich die Menschenrechtslage in Afghanistan extrem verschlechtert. Und immer weniger Menschen haben die Möglichkeit, das Land zu verlassen. Das gilt natürlich auch für Medienschaffende, die sich zudem durch ihre Arbeit exponieren und zu den gefährdeten Gruppen gehören. Ich habe die Geschäftsführerin von Reporter ohne Grenzen, Anja Osterhaus, gefragt, wie es den Journalistinnen und Journalisten im Land geht.
Leider sehr schlecht, tatsächlich traurig, Sie haben es genannt. Es ist sehr schwierig für Journalisten in Afghanistan noch zu arbeiten. Im Frühjahr gab es eine reichhaltige Medienlandschaft in Afghanistan, aber davon kann man jetzt leider überhaupt nicht mehr sprechen. Muss man mit den Worten einer afghanischen Journalistin zu sagen, die Arbeit als Journalist, vor allem wenn man eine Frau ist, ist der riskanteste und gefährlichste Job, den man unter der Taliban-Herrschaft ausüben kann. Das hat sie uns so gesagt. Und gerade für Frauen ist die Situation natürlich besonders schwierig.
Gibt es denn überhaupt unabhängige Berichterstattung noch im Land?
Das gibt ganz viele Journalisten und Journalistinnen, die sich immer noch darum bemühen. Und die begeben sich tatsächlich häufig in Lebensgefahr. Also das ist sehr, sehr gefährlich noch zu berichten. Journalisten geben häufig nicht auf. Frauen haben kaum mehr die Möglichkeit, überhaupt noch zu arbeiten. Aber sie versuchen es immer mal wieder und gerade dadurch begeben sie sich in Gefahr.
Sie sagen, die meisten der Medienschaffenden dort arbeiten unter Lebensgefahr. Das heißt, sie werden auch bedroht. Könnten denn Journalistinnen noch aufgenommen werden in Deutschland? Ist das noch möglich?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja das Bundesaufnahmeprogramm Afghanistan, ein Programm, das vor knapp 2 Jahren von Ministerinnen Faeser und Baerbock angestoßen wurde und was wir auch sehr begrüßt haben als Zivilgesellschaft, weil es sich richtet an besonders gefährdete Menschen in Afghanistan. Und da gehören natürlich Journalisten und Journalistinnen dazu. Das hat große Hoffnung ausgelöst und wir haben sehr viele Fälle von Menschen, die gefährdet sind, eingereicht, um zur Aufnahme in dieses Programm. Nur leider haben sich unsere Hoffnungen da nur sehr, sehr selten erfüllt.
Wie läuft denn das Programm bislang ab?
Also man muss eben die Informationen über die Gefährdungslage der Journalisten in unserem Fall in Afghanistan zusammentragen, eintragen in so ein IT-Tool und dann wird das bearbeitet von der Bundesregierung. Das ist zumindest die Theorie. In der Praxis müssen wir leider feststellen, dass wir sehr selten Rückmeldungen bekommen dazu. Also wir und die Journalisten dort vor Ort auch selten kontaktiert werden mit Nachfragen und dann dem nächsten Schritt. Nämlich der nächste Schritt ist dann, sie müssen dann nach Pakistan ausreisen und dort durch ein Sicherheitsinterview. Und wenn sie das alles bestanden haben, dann kommen sie nach Deutschland. Dieser schwere, steinige Weg ist bislang leider nur 6 Journalisten und ihren Familien gelungen, die wir dort eingereicht haben von 62. Und die anderen warten weiterhin auf Informationen, entweder in Afghanistan oder in Pakistan.
Aber was müsste denn passieren? Was würden Sie zum Beispiel vorschlagen? Eigentlich so, ich meine, vielleicht bin ich ja naiv, aber so schwierig kann es doch eigentlich gar nicht sein.
Nee, genau. Würden wir auch so sehen, so schwierig ist es eigentlich nicht. Wir glauben, dass es einfach eine Frage des politischen Willens ist, ehrlich gesagt, ob man dieses Programm noch funktionsfähig hinbekommen möchte oder nicht. Es stehen leider alle Zeichen in die Richtung, dass geplant ist, eher auszusteigen aus diesem Programm. Wir haben jedenfalls die Information bekommen, dass höchstwahrscheinlich gar kein Geld mehr im Haushalt nächstes Jahr dafür zur Verfügung gestellt werden soll. Und das bedeutet, dass diese Menschen zwar höchst gefährdet sind, jedenfalls die wir geprüft haben, das wissen wir, sie sind höchst gefährdet und erfüllen alle Kriterien dieses Programms, haben aber trotzdem leider keine Möglichkeit auszureisen. Und das ist tatsächlich richtig tragisch für die einzelnen Menschen, die dort eben von Folter bedroht sind, zum Teil schon gefoltert wurden oder im Untergrund leben müssen, weil sie eben so hoch gefährdet sind oder ihre Familien so gefährdet sind.
Nun will aber vielleicht auch nicht jeder unbedingt nach Deutschland, aus zum Beispiel Sprachgründen wegen. Wie sieht es mit anderen Ländern aus? Nehmen die mehr Journalistinnen und Journalisten auf?
Leider gibt es so ein Programm wie das wir hier in Deutschland haben, in der Form nirgendwo sonst. Die Menschen nehmen sonst die unsicheren Wege der Fluchtrouten oder sie versuchen sich irgendwie zu arrangieren. Unglaublich viele Journalisten sind natürlich schon längst ausgestiegen aus dem Beruf, weil es viel zu gefährlich ist, aber haben dann vielleicht auch dadurch keine Grundlage mehr, um sich und ihre Familien zu ernähren.
Wie ließe sich denn sonst auch noch den Menschen dort helfen, den Journalistinnen und Journalisten, zum Beispiel von deutschen Journalisten und Journalisten?
Also was wir schon versuchen, ist Menschen zu unterstützen in Notlagen natürlich, ne? Aber es ist halt wirklich sehr schwer. Es ist auch schwer für die Menschen zu kommunizieren. Sie begeben sich natürlich auch in Gefahr, wenn sie in den Westen rein kommunizieren und wenn das irgendwie rauskommt, ne? Also die Lage ist wirklich sehr schwer. Es ist auch schwierig, Menschen dort zu unterstützen. Das gilt nicht nur für Afghanistan, aber Afghanistan steht eben auf der weltweiten Rangliste der Pressefreiheit ziemlich weit unten, auf dem drittletzten Platz. Und entsprechend schwierig ist die Lage dann eben vor Ort.
Anja Osterhaus von Reporter ohne Grenzen über die bedrückende Lage in Afghanistan, nicht nur für Medienmitarbeiter. Und das war Medias Res für heute. Brigitte Beetz verabschiedet sich und weist auf die morgige Sendung hin. Nach Redaktionsschluss beschäftigt sich mit dem Begriff Rechts in der Berichterstattung. Unser Hörer Hans-Peter Wannewitz findet ihn problematisch und diskutiert darüber mit Gabor Steingart von Media Pioneer und der Chefredakteurin der Taz, Barbara Junge.